Also, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser nächsten Vorlesung Funktionale Programmierung, Verifikation. Verifikation sind wir ja schon für den Moment durch. Der Nico, wenn ich das recht sehe, wollte aber eine Zentralübung nochmal dazu machen, weil es gibt irgendwie, offensichtlich ist es ja nicht ganz einfach, mit diesen Invarianten daherzukommen. Ich glaube, in dieser Zentralübung will er mit Ihnen ein paar Heuristiken oder so bisschen diskutieren, wie man besser diese Invarianten findet. Ich glaube, es gab irgendwelche Leute, die sagten, warum sollten wir uns überhaupt mit Invarianten beschäftigen, ist ja alles unentscheidbar und wir sind auch keine Turing-Maschine. Wie sollen wir dann auch noch diese Invarianten finden, was keine Turing-Maschine kann? Ja? Und dann ist es die Sache so, dass halt Menschen typischerweise eben noch ein bisschen schlauer sind als Turing-Maschinen und vielleicht eben, und was eben tatsächlich, ich glaube, ich habe das mehrmals hier gesagt, was hier tatsächlich wichtig ist, wir müssen verstehen, was unser Programm tut. Wenn wir nicht verstehen, was unser Programm tut, dann wissen wir auch nicht, was gilt, wenn ein Programmpunkt erreicht wird. Wenn wir aber ein Programm verstehen, dann können wir sagen, jawohl, immer wenn dieser Programmpunkt erreicht wird, gilt diese Eigenschaft. Und wenn Sie diese Aussage nicht treffen können, dann sollten Sie Ihr Programm verbrennen, weil sonst tut Ihr Programm nämlich etwas, was Sie überrascht. Ja? Ihr Programm sollte niemals irgendetwas tun, was Sie überrascht. Sie müssen einfach in der Lage, klingt jetzt irgendwie so böse, ja, aber ein guter Programmierer, eine gute Programmiererin ist sich in jedem Moment im Klaren, immer wenn dieser Programmpunkt erreicht wird, gilt das. Dann ist x verschieden von 0. Ja? Das müssen Sie wissen, sonst könnte es eine schreckliche Überraschung geben und Ihr Programm fährt in den Graben. Und letztendlich ist das Finden von Invarianten auch nichts anderes, als genau zu wissen, jawohl, wenn ich an diesem Programmpunkt bin, dann gilt das. Ja, und Sie müssen es nur noch hinschreiben in mathematischer Schreibweise. Ja. Und dann ist natürlich, es gibt dabei natürlich eine Kunst und die Kunst ist, dass Sie natürlich nicht möglicherweise nicht alles hinschreiben wollen, was gilt. Ja, weil das einfach zu viel ist und für Ihren Beweis brauchen Sie möglicherweise weniger. Und dieses weniger, was Sie, ist natürlich, das ist dann die hohe Kunst, der, und da spielt dann auch Ästhetik eine Rolle. Wie schreiben Sie eine minimale Anforderung hin, sodass es noch ausreicht, um die Aussage, die Sie interessiert, zu beweisen? Und die Frage der Ästhetik ist natürlich dann wieder eine andere, wie man diese minimale Anforderung da hinschreibt. Aber der Nico wird, also das nur, ja, das ist jetzt sozusagen meine Intuition, ich weiß nicht, ob Ihnen das wirklich weiterhilft, aber das sollten Sie sozusagen im Hinterkopf bewahren. Das andere ist, wir haben angefangen zu programmieren und wir haben jetzt angefangen mit OCaml zu programmieren und vielleicht haben Sie am Anfang gedacht, ach Gott, da kann ich ja gar nichts mitmachen. Ja? Ich schreibe hin, x ist gleich 5 und das ist das Einzige, was ich machen kann, weil jeden Namen, den ich einführe, hat einen Wert und der ändert sich nicht. Was kann ich denn damit berechnen? Ja, das ist ja irgendwie gar nichts. Aber Sie waren immerhin geduldig genug, dass Sie mir zugehört haben bis jetzt. Und wir hatten dann verschiedene Datentypen. Wir haben also festgestellt, okay, ich kann auch so eine Liste definieren, wo ich viele Werte reingeben kann. Ich kann Tupel definieren, wo ich eine feste Anzahl von Dingen reingeben kann. Und wir hatten diese Records. Und jetzt kamen dann plötzlich diese Funktionen. Und spätestens jetzt sollten Sie erkennen, dass Sie hier tatsächlich eine Programmiersprache vor sich haben, mit der Sie etwas anfangen können. Weil Sie können jetzt zum Beispiel eben eine Funktion schreiben, die Ihnen irgendetwas ausrechnet, gegeben Werte. Und hier ist zum Beispiel, wir hatten in den Übungen, ich glaube, hatten Sie möglicherweise schon einfache Aufgaben. Wir hatten das letzte Mal, hatten wir hier nur eine interessante Funktion, das war die Funktion Length. Die bestimmt die Länge einer Liste. Und die verwendete ein Prinzip, was in funktionalen Sprachen das Prinzip ist, wenn man Datentypen hat, eigentlich das Prinzip ist, wenn man interessante Berechnungen macht, nämlich Rekursion. Und das heißt, Sie müssen sich jetzt notgedrungenerweise mit Rekursion anfreunden. Wenn Sie das ist vielleicht jetzt, ja, jeder oder diejenigen von Ihnen, die damit keine Schwierigkeiten haben, die werden jetzt ja auch keine Schwierigkeiten haben. Ich weiß nur, dass aus den Kommentaren, die ich immer bei, als ich noch Info 1 gelesen habe, hörte, dass die Leute das gehasst haben wie die Pest und sich fragten, warum brauche ich das? In meinem Java-Programm brauche ich niemals Rekursion. Aber hier in funktionalen Programmiersprachen kommen sie ohne Rekursion nicht aus. Und jetzt schauen wir uns mal an. Einfach weitere Beispiele. Hier sehen Sie zwei weitere Beispiele von einfachen Funktionen, die man vielleicht programmieren können möchte. Und das eine ist die Fakultätsfunktion und das andere ist die Fibonacci-Funktion. Die stehen jetzt nicht da, weil die eben so schwierig sind oder so wichtig sind, sondern weil sie so einfach sind, ja, und weil jeder sie kennt. Und also was sollte diese Fakultätsfunktion machen? Die sollte das für Fakultät von n, sollte das Produkt von allen Zahlen von 1 bis n sein. Okay? Und das heißt, wir müssen sukzessive aufmultiplizieren. Und wieder, wir haben keine Schleife, in der wir das irgendwie iterieren können, aber wir können sagen, wenn wir die Fakultät von n minus 1 haben, dann können wir die Fakultät von n auch ausrechnen, weil wir nehmen einfach die Fakultät von n minus 1 und multiplizieren mit n. Und da müssen wir nur noch den Start haben, weil das gilt natürlich nur für Zahlen, die größer als, was weiß ich, 2 sind. Und dann müssen wir noch für die Zahlen, die kleiner als 2 sind, auch noch einen Fall haben. Und damit haben wir schon die ganze Implementierung von der Fakultätsfunktion. Ja? Also Sie sehen, das ist gar nicht so schwierig, so eine Funktion zu machen, sondern Sie müssen sich einfach überlegen, wie kann ich eine komplizierte Aufgabe auf einfachere Aufgaben zurückführen. Und hier, je größer die Zahl, desto komplizierter die Aufgabe. Also Fakultät von n ist halt schwieriger als Fakultät von n minus 1. Ja? Also versuchen Sie, den Fall von n auf n minus 1 zurückzuführen. Und hier steht, wie das geht. Also Sie fragen sich, ist n kleiner als 2, dann ist die Fakultät leicht auszurechnen. Dann soll das Ergebnis nämlich immer 1 sein. Oder ist es größer als 1? Und dann führe ich die Fakultät zurück auf die Fakultät von einer kleineren Zahl, nämlich von f Fakultät von n minus 1 und multipliziere mit n. Und dann ist schon meine Fakultätsfunktion fertig. Jetzt hier gleich nochmal die Rückfrage. Das letzte Mal hatte ich auch gesagt, Sie brauchen den OCaml-Compiler. Ich hoffe, jetzt haben alle hier den OCaml-Compiler installiert. Wer hat ihn noch nicht installiert? Aha, wunderbar, Sie enttäuschen mich nicht. Ja? Dann wird alles gut. Okay, also das ist die Fakultätsfunktion. Sie sehen, das war also ganz einfach. Schauen wir uns an, wie das bei der Fibonacci-Funktion ist. Das ist jetzt auch, die Fibonacci-Funktion ist so eine, das ist eine, ich glaube, der Herr, ich werde jetzt nicht in die ein Ohr abschwätzen, der Herr Fibonacci gewesen ist. Aber diese Fibonacci-Funktion ist halt, die Mathematiker interessieren sich dafür. Das ist eine Folge von Zahlen. Also, die Fibonacci-Reihe oder was ist eine Folge von Zahlen, wobei die nächste Zahl immer die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist. Und dann muss man nur irgendwie noch die Startwerte haben. Und da ist es also für Fibonacci von 0 und Fibonacci von 1, also die ersten zwei Elemente in dieser Folge sind beide 1. Ja, dann wäre die nächste Summe der beiden vorhergehenden, wäre dann 2 und dann die nächste dann 3 und so weiter. Ja, und aber so wie ich das Ihnen schon erklärt habe, wird die nächste Fibonacci-Zahl immer mit Hilfe der vorgehenden Fibonacci-Zahlen berechnet. Das ist natürlich die perfekte Anwendung für eine rekursive Implementierung dieser Funktion. Ja, also wir sagen dann, hier ist die Funktion, wenn x kleiner gleich 1 ist, dann gib 1 zurück und andernfalls nimm die Summe des Werts der Fibonacci-Funktion für x minus 1 und x minus 2. Ja? Und Sie sehen jetzt vielleicht hier noch zwei Dinge, die so rein syntaktisch sind, die wir schon das letzte Mal ein wenig diskutiert hatten, die ich hier aber Ihnen nochmal ins Gedächtnis rufen möchte. Das eine ist dieses Schlüsselwort REC. Und wir brauchen das Schlüsselwort REC, weil diese Funktionen beide definiert werden mit Hilfe eines rekursiven Aufrufs. Das heißt, sie werden definiert mit Hilfe von sich selbst. Und deswegen braucht man dieses Schlüsselwort REC, weil dadurch weiß das OCaml-System, dass dieses Vorkommen von Fakultät sich auf dieses hier definiert. Ich rufe dieselbe Funktion auf, die ich gerade definiere. Ja, und wenn ich da, ansonsten würde eine Funktion, würde der, wenn das REC fehlen würde, würde O'Kammel glauben, dieses Fakt würde sich beziehen auf eine Definition von Fakultät, die hier davor gestanden hätte. Würde also vor dem, der, davor suchen, ob da irgendwo der Name Fak schon mal eingeführt worden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, würde es einen Fehler geben. Der Compiler weist das zurück. Aber so, weil wir dieses Schlüsselwörtchen REC da haben, bezieht sich dieses hier auf den letzten eingeführten Namen von Fak, das heißt, es bezieht sich auf dieses hier. Und selbst wenn Sie davor ein let Fak gleich 7 geschrieben haben, wird an dieser Stelle nicht 7 genommen, sondern die aktuelle Funktion. Okay? Gibt es hier eine Frage? Und ich, also diejenigen, die jetzt kommen, wahrscheinlich sind wieder 2 U-Bahnen ausgefallen. Das ist echt ein Leidwesen. Man sollte irgendwie, weiß ich nicht genau, es ist ein Leidwesen. Aber ich möchte Sie daran erinnern, wir fangen 9:55 an, weil wir 9:50 aufhören müssen. Es gibt nämlich jemanden, der danach kommt. Ja? Also das heißt, versuchen Sie dann vielleicht das nächste Mal eine U-Bahn vorher zu nehmen. Okay? So, das war diese Fakultätsfunktion und jetzt bei Fibonacci ist das genauso. Haben Sie die Begrüßung abgeschlossen? Dann können wir vielleicht weitermachen. Okay, diese Vorkommen von Fibonacci beziehen sich auf dieses hier. Und wenn da vorher noch der Name Fib vorkommt, dann wird der verdeckt von diesem letzten, von dieser letzten Definition. Das andere ist, was wir hier auch noch sehen, und das ist, dass es zwei Möglichkeiten, hatten wir das letzte Mal gehabt, ich wiederhole es nochmal, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Funktion zu definieren. Und das eine ist, die sind äquivalent, wenn Sie so wollen, das ist syntaktischer Zucker, Sie könnten jede von denen benutzen. Und die ist hier da, weil, ja, Programmiersprachen bieten oft mehrere Möglichkeiten an, das Gleiche auszudrücken. Sie können den Namen der Funktion, die Sie einführen, die führen Sie hier ein und dann den Parameter danach oder die Parameter, die dann kommen. Sie können aber eben auch das so hinschreiben, dass Sie diese zweite Form wählen, indem Sie nämlich hier diesen Präfix von, dann kommen die Parameter und dann dieser Pfeil. Diese zweite Notation sollte Sie daran erinnern, dass Funktionen auch Werte sind. Und der Wert, der hier definiert wird, ist diese Funktion. Ja, und der Name Fib wird gebunden an diesen Wert. Das ist bei Fak natürlich genauso, aber hier ist es mehr explizit. Ja, und jeder Wert kommt eben mit einem Typ. Das ist in diesem Fall int nach int, sowohl für Fakultät wie für Fibonacci. Ja, und eben wenn Sie das eben so eine Wertdefinition hinschreiben, hier in den Interpreter, dann wertet das O'Kammel-System das sofort aus und Sie kriegen den Wert zurückgeliefert. Bei einer Funktion ist natürlich dieser Wert schwierig hinzuschreiben, deswegen haben wir hier hatten wir auch schon mehrmals gesehen, dieses Schlüsselwort, tut mir leid, ich kann den Wert nicht hinschreiben, deswegen, aber du kriegst die Mitteilung, dass es eine Funktion ist. Okay? Gibt es hier noch eine Frage zu? Wenn nicht, dann schauen wir uns hier noch ein weiteres Ding an, was auch ganz wichtig ist. Eine Funktion hinzuschreiben, meistens sind wir damit schon, ist jetzt nur eine Banalität, dass eine Funktion eben nicht nur rekursiv mit sich selbst sein kann, sondern dass auch mehrere Funktionen untereinander rekursiv sein können. Also die eine Funktion ruft die andere auf und die andere ruft dann wieder die eine auf. Oder Sie haben 20 Funktionen, die sich gegenseitig in irgendeiner Weise aufrufen. dann möchte man das auch irgendwie hinschreiben können. Und hier gibt es eben dieses, dafür bietet O'Kammel dieses Schlüsselwort und oder and, genau, nicht und, sondern and halt. Und das heißt, die erste Funktion wird mit rec eingeführt und alle weiteren dann mit and angefügt. Das heißt, im Endeffekt haben Sie eben ein rec und dann viele ands, gelegentlich zumindest. Und dann haben Sie eine Menge von Funktionen, die können dann alle irgendwie untereinander sich aufrufen. Das heißt, dieses hier, die werden gewissermaßen, diese Namen, die mit rec und and, die werden alle simultan eingeführt. Das heißt, dieser Name bezieht sich auf dieses hier und dieses hier bezieht sich auf jenes hier. Ja? Auch wenn davor der Name even und odd schon mal verwendet wurde, die letzten Definitionen dieses Namens sind genau diese in dem aktuellen Rec-End-Konstrukt und diese Funktionen werden dann hier aufgerufen. Ja, das hier, was Sie hier sehen, ist, ich weiß nicht genau, wie sinnvoll diese Funktionsdefinition ist und deswegen weiß ich auch nicht genau, wie sinnvoll es ist, die ausführlich zu definieren. Sieht diese Funktion definiert, wenn Sie das aufrufen für eine Zahl, dann kriegen Sie eben die Information, ob die gerade oder ungerade ist. Ja, das ist eine sehr komplizierte Form. Die Frage, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, könnten Sie auch einfacher ausrechnen, indem Sie einfach Modulo 2 machen natürlich. Ja, ist klar, aber hier ist halt nur ein Beispiel, wie man solche verschränkt rekursiven Funktionen hinschreiben kann. Okay? Dann vielleicht kommen wir nochmal zu dieser Längenfunktion Length, die wir schon gehabt haben, zurück. Die wurde definiert durch Fallunterscheidung. Und das heißt, wir hatten das Length von Length L gleich, so hatten wir das geschrieben und dann kam dieses Match. Man hätte das auch hinschreiben können, eben mit diesem Schlüsselwort fun, dann sähe diese Definition davon ungefähr eben so aus. Ja, das heißt, die Funktion hat einen Parameter, das ist dieses L, und dann nachher machen wir eine Fallunterscheidung über die möglichen Formen, wie der Wert, der an den Parameter gebunden wird, der dem Parameter übergeben wird, wie der aussieht. Und im Falle von der leeren Liste machen wir das eine, nämlich wir geben 0 zurück. Und im Falle von einer nicht leeren Liste rufen wir rekursiv die Längsfunktion für den Rest der Liste auf und addieren 1 dazu. Ja, das war diese Definition. Und Sie sehen hier nochmal den Typ von dieser Funktion. Und Sie sehen hier, wenn Sie das aufrufen für eine Liste, dann kommt eben genau das Richtige raus, nämlich die Länge 3. Und Sie sehen bei diesem Typ, hatten wir das letzte Mal auch gehabt, aber es ist nützlich, das nochmal sich zu erinnern, da gab es dieses, das ist der Typ der Funktion ist Strich A List nach Int. Und da kommt wieder dieses geheimnisvolle Strich A vor. Das war was? Wir hatten das letzte Mal, jemand von Ihnen wusste es und jetzt sollten Sie es alle wissen. Das ist ein Typparameter. Ja, das heißt, die Funktion length oder len hier abgekürzt funktioniert für alle Listen, egal welcher Elementtyp in der Liste ist. Ja, das funktioniert für Int-Lists genauso wie für Bool-Lists und Float-Lists und so weiter. Ja, dieses Strich A ist sozusagen ein Generic und das kann so zur Anwendungszeit instanziert werden mit jedem Typ, der Ihnen gerade passt. Okay? Und hier in diesem Falle wird es angewendet auf eine Int-List. Gut, jetzt hier dieses komische Muster, dass man eine Funktion hat mit einem Argument und gleich anschließend eine Fallunterscheidung auf das Argument, kommt ständig vor. Ja, gerade wenn Sie denken, Sie wollen eine Funktion definieren für Listen, dann werden Sie typischerweise immer eine Fallunterscheidung machen. Ist das eine leere Liste oder ist es eine andere Liste? Ja, manchmal machen Sie auch eine kompliziertere Fallunterscheidung. Und deswegen gibt es dafür eine Abkürzung. Ja, das ist also nichts Neues, ist wieder so ein syntaktischer Zucker. Sie müssen es nicht verwenden. Sie können also immer, wenn Sie froh sind mit dem anderen, weil Sie das verstanden haben, dann verwenden Sie das andere. Aber irgendwann mal ist man dann einfach faul und denkt sich, ich muss es kürzer schreiben. Und dann können Sie das so schreiben. Ja? Und das ist dieses Schlüsselwort Function. Ja? Sie können also hier direkt sagen, dieses Length ist eine Function und danach machen Sie direkt die Fallunterscheidung. Okay, hier in diesem Falle. Und das heißt, es wird auf das, die O'Kammel weiß dann, Längs hat ein Argument, das ist dieses L, und auf diesem L machen Sie jetzt diese Fallunterscheidung. Okay? Und wie sieht es jetzt aus? Manchmal hat man Funktionen, die haben mehr als Sie sehen aus, als ob sie mehr als ein Argument haben, wie hier diese Funktion apply. Ja, was soll apply ly sein? Da wird, append. Up ist die Abkürzung hier für append. Das nimmt zwei Argumente, nämlich dieses l und das y. Und hoffentlich sind das beides Listen und liefert zurück eine Liste, die die Konkatenation der beiden Listen ist. Ja, okay, schauen wir uns erstmal kurz an, wie wir diese Funktion implementieren würden. Wieder müssen wir uns philosophisch fragen, okay, die beiden Listen haben beliebig lange Länge. Das Einzige, was ich aber mache, ich kann Konkatenation, wie soll ich das tun? Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist, was wir mit Listen anstellen können, ist, dass wir können sie uns anschauen, okay, das ist das eine. Und wir können vorne ein Element dranhängen. Ja, weil wir haben dieser Konstruktor hier erlaubt uns, vor eine Liste, die wir schon haben, ein weiteres Element davor zu hängen. Gut, aber jetzt bei dem Append möchte ich ja nicht ein Element vor eine andere Liste hängen, sondern eine ganze Liste. Wie kann ich das machen? Naja, da müssen wir uns wieder fragen, okay, gibt es einfache Fälle, die ich sofort behandeln kann? Ja, die gibt es. Nämlich, wenn die erste Liste, das ist hier in diesem Falle das L, wenn das leer ist. Weil dann ist es einfach die zweite Liste. Und wenn das L nicht leer ist, dann weiß ich, dass das L aus einem ersten Element besteht und einem Rest. Und der Rest von dem L ist kürzer als das L. Und dann denke ich mir, aha, das Zusammenhängen von einer kürzeren Liste und einer anderen Liste ist vielleicht ein einfacheres Problem. Das heißt, das kann ich meistern mit Hilfe eines rekursiven Aufrufs. Und wenn ich der Rest der Liste vor das Y gehängt habe, dann bleibt ja nur noch das erste Element übrig. Und das hänge ich einfach davor. Okay? Und diese Idee liefert mir schon direkt die Implementierung von dem Append. Na, jetzt muss ich hier ist die Implementierung. Ja, ich mache also eine Fallunterscheidung nach dem ersten Argument L. Wenn L leer ist, liefere ich das zweite Element Y zurück. Und wenn es nicht leer ist, dann rufe ich rekursiv Append auf, für in diesem Fall den Rest, das ist XS und Y. Und wenn das berechnet ist, hänge ich das erste Element von dem L, das X, davor. Okay? So, jetzt haben wir ich hoffe, Sie haben die Definition, wer hat die Definition von diesem App nicht verstanden? Okay, alle haben es verstanden, wunderbar. Dann wollte ich vielleicht nur noch eines sagen. Jetzt sind die Leute, die sich alles erinnern an unsere Diskussion das letzte Mal, die wundern sich, hallo, das ist hier eine Funktion, die hat zwei Argumente. Das letzte Mal haben wir gesagt, jede Funktion hat nur ein Argument. Wie darf ich das verstehen? Hat jetzt ab ein Argument oder hat das zwei Argumente? Natürlich hat ab nur ein Argument. Ja, es sieht zwar so aus, als ob es zwei hätte, aber es hat in Wirklichkeit nur eins, nämlich das L. Wenn ich dem ab das, ich kann ab auf L anwenden und alles wird gut. Ja, Aber das Ergebnis davon ist leider noch nicht ein Ergebnis, sondern eine Funktion. Und diese Funktion braucht ein weiteres Argument, nämlich das Y. Ja? Also wenn ich das, ich kann dieses ab, hier sehen wir das im Typ, das ab ist eine Funktion, die nimmt ein Argument, das ist das hier, und liefert zurück eine Funktion. Natürlich kann ich mit der Funktion im Normalfall, ich könnte diese Funktion als Komponente in einem Tupel abspeichern oder in einer Liste sammeln oder sonst irgendetwas damit machen. Das Normale, was ich mit dieser Funktion machen werde, ist natürlich diese Funktion auf ein weiteres Argument anwenden, das Y, und dann erst kann natürlich die Konkatenation durchgeführt werden. Okay? Das heißt, der Regelfall der Anwendung von diesem ab ist, dass ich sowohl das L wie das Y zur Verfügung stelle. Das heißt, erst dieses Argument und dann das nächste Argument. Und dann werden die Sachen zusammengehängt. Ja? Wenn ich also sozusagen hier unten habe ich eine Verwendung von dem ab hingeschrieben. Und da sehen Sie, dass in Wirklichkeit sehen Sie hier nicht eine Funktionsanwendung, sondern zwei Funktionsanwendungen. In Wirklichkeit müssen Sie sich eine Klammer hier so rumdenken. Die Funktionsanwendung da gibt es eine Klammerkonvention in OCaml. Wenn mehrere solche Terme nebeneinander stehen, dann ist die Vorstellung, dass der linkste Term als Funktion interpretiert wird, der auf den nächsten Term angewendet wird. Und das Ergebnis davon wird wieder als Funktion interpretiert, die wieder auf das nächste angewendet wird. Ja? Also, und Sie sehen dieses hier, diese erste Anwendung hier, das liefert, also sozusagen jetzt rein von der Philosophie her, liefert eine Funktion zurück, die eine weitere Liste nimmt, nämlich dieses hier, und dann erst findet die Konkatenation statt und die beiden Sachen werden konkateniert. Ja? Subjektiv für uns, im Normalfall wirkt das natürlich so, als ob das ab einfach zwei Argumente nimmt, die ich einfach daneben schreibe, und dann wird das ab drauf angewendet und liefert das Ergebnis zurück. Ich bestehe nur darauf, auf diesem ein Argument, diese ein Argument Idee, dass Sie die zumindest im Hinterkopf behalten, weil Sie könnten halt dieses ab auch einfach nur auf ein Argument anwenden. Ja? Sie müssen es nicht auf zwei anwenden. Es reicht, wenn Sie es auf eins anwenden. Nur kriegen Sie natürlich da nicht die Konkatenation, sondern eine Funktion, ist ja klar. Aber in manchen Zusammenhängen möchten Sie das zweite Argument später im Laufe Ihrer Berechnung erst zur Verfügung stellen und nicht gleich. Oder Sie wollen die Liste 1,1-2, diese Liste nicht nur auf 3-4, sondern auch auf 5-6 anwenden. Ja? Dann können Sie sich die Funktion sozusagen separat aufheben. Sie könnten also Folgendes machen. Ich schreibe das einfach mal hin. Sie könnten einfach sozusagen ein let a1 machen und das ist dann zum Beispiel ab angewendet auf 1-2 und Sie könnten dann noch ein Strichpunkt dahinter und Sie könnten dann dieses a1 anwenden auf 3-4 und kriegen Sie, das ist natürlich ein Wert, da wird dann nur dieser Wert ausgegeben und Sie könnten es später sagen, okay, ich will dieses A1 aber in Wirklichkeit auf 4-3 anwenden und dann machen Sie das. Ja? Kann man dieses Krakel lesen? Okay. Und jetzt, das war also noch einmal eine kurze Diskussion der Geschichte, dass eine Funktion, ob eine Funktion jetzt ein Argument oder zwei Argumente hat. Wir hatten jetzt schauen wir uns nochmal dieses tolle Schlüsselwort Function an. Wir haben gesagt, Function kann ich anwenden, wenn eine Funktion ein Argument hat und dann eben eine Fallunterscheidung drauf macht. Okay, wie wende ich das auf dieses ab an? Naja, ab hatten wir ja gerade gesagt, ist eine Funktion mit einem Argument, nämlich dem ersten, und liefert eigentlich eine Funktion zurück, die dann das zweite Argument verfrühstückt. Und das heißt hier, mit Hilfe des Schlüsselworts Function könnten wir das also so schreiben, ab ist dann eben so eine Function, die macht eine Fallunterscheidung auf das erste Argument. Hier ist der eine Fall, hier ist der andere Fall. Und in jedem Fall wird eine Funktion zurückgeliefert. Und hier sehen Sie diese Funktion. Ja, die Funktion nimmt ein weiteres Argument, das ist das Y. Und in dem Fall, dass dieses erste Argument die leere Liste gewesen ist, liefert das eben gerade Y selbst wieder zurück. Und im Falle, dass es zusammengesetzt war, eine zusammengesetzte Liste war, dann findet hier dieser rekursive Aufruf statt und das erste Element, dieses X, wird davor gehängt. Okay? Kann man das jetzt verstehen? Ja, das ist Sie sollten das hier so auffassen, wir spielen hier herum, einerseits so ein bisschen mit der Syntax, was eben, und versuchen so die Grenzen oder die Möglichkeiten auszuloten, die OCaml uns hier bietet. Und wir vertiefen hoffentlich dabei auch unser Verständnis von der Frage, was sind Funktionen hier und wie kann ich eben umgehen mit Funktionen, die Funktionen zurückliefern. Ja, und diese Funktionsdefinition, die wir da jetzt hier hingeschrieben haben, wenn wir die anwenden auf unsere Beispiellisten 1, 2 und 3, 4, dann verhält es sich natürlich genauso wie die vorhergehende und liefert uns brav die Konkatenation. Okay? Vielleicht noch ein Punkt, der vielleicht interessant ist, dass wir haben, indem wir zum Beispiel im Interpreter oder in unserer Datei, in der wir unser Programm zusammenstellen, da haben wir diese Let-Definitionen, die in einer Folge da drin stehen. Und auf irgendeine Art und Weise ist das, wenn Sie so wollen, der Top-Level. Und wir fragen uns natürlich, muss immer eine Definition immer auf dem Top-Level stehen? Also zum Beispiel könnte es sein, dass ich mir innerhalb einer Funktion oder in irgendeinem Kontext schnell mal eine Hilfsvariable besorge und die verwende und dann nachher brauche ich die Hilfsvariable nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Java-Programm, dann schreiben Sie in dem Java-Programm Methoden und dann hat diese Methode natürlich nicht nur Parameter, sondern die hat auch sie können lokale Variablen für diese Methode einführen. Also sowas wie lokale Variablen zu haben, ist sehr vernünftig, weil es braucht nicht jeder, es ist auch eine Frage des Information Hiding, es muss nicht jeder sehen, was ich intern für Hilfsrechnungen ausführe. Ja, die verschmutzen sonst nur das Verständnis. Also wir brauchen sowas wie lokale Definitionen und wie mache ich das? Also hier stellen wir uns vor, wir haben führen wir einen Namen X ein und dann gibt es hier das neue Schlüsselwort, was wir bisher noch nicht hatten, das ist dieses Schlüsselwort in. Und das heißt, dass diese Definition, dieses X, was wir uns gerade besorgt haben, das soll verwendet werden in dem, was dahinter steht. Und hier ist jetzt sozusagen nochmal ein Let eingeführt, mit dem ein weiterer Name eingeführt wird, nämlich hier in diesem Fall dieses SQ oder Square. Und das dann noch wieder verwendet wird in einem Ausdruck. Also vielleicht sollten wir die einfachere Situation ist, dass Sie einfach nur ein Let haben und dann eben nur ein In. Also sozusagen, Sie können, wenn Sie einen Ausdruck hinschreiben, Let x gleich 5 in x mal x. Wenn Sie das hinschreiben, dann ist das Ergebnis davon 25. Ja? Und die Idee ist, Sie führen diesen Namen x ein und Sie dürfen ihn nur verwenden hier hinter dem in. Und danach ist er nicht mehr vorhanden. Wie sozusagen eine, wenn Sie so wollen, eine Art Garbage Collection, die Sichtbarkeit und die Verwendbarkeit und das Vorhandensein von x ist beschränkt auf diesen Ausdruck hinter dem in. Ja, und das können Sie, solche lokalen Namen können Sie an jeder Stelle in Ihrem Programm einführen und verwenden. Das ist genauso wie in Java, wo Sie auch in jedem Block gewissermaßen neue Variablen, Sie können da an jeder Stelle irgendwie eine Definition hinschreiben. Und hier wird das halt irgendwie mit Hilfe dieses let und dem in klarer gesagt, wann ein Name eingeführt wird und wann er, in welchem Bereich, in welchem Teilausdruck er sichtbar ist. Ja, und jetzt nochmal zurück, also das war dieses kleine, noch minimalere Beispiel und jetzt zurück nochmal zu diesem Beispiel hier. Hier haben Sie zwei solche let-Ausdrücke ineinander geschachtelt. Das heißt, dieses x darf verwendet werden in allem, was hier darf in diesem Bereich hier verwendet werden. Ja, weil das ist der Ausdruck, der hinter dem in kommt. Und dieses square darf dann in diesem Bereich verwendet werden, in dem inneren, in dem allerinnersten in. Okay, kann man das so sehen? Jetzt ist natürlich in diesem allerinnersten Innen, da kommt das X ja gar nicht mehr vor. Da brauchen wir es nicht, aber tendenziell gesehen hätte man da auch dieses Square plus X hinschreiben können. Das wäre ebenfalls möglich gewesen. Okay? Das ist also ein einfaches, ist jetzt nicht ich hoffe, dass Sie erkennen, dass es ein einfaches, aber nützliches Konzept ist. Und wir können das zum Beispiel jetzt hier einsetzen, um Hilfsfunktionen innerhalb von Funktionen einzuführen. Also zum Beispiel könnten Sie sich vorstellen, Sie wollen diese Fakultätsfunktion auf eine etwas andere Weise berechnen. Und zwar, indem Sie eine Hilfsfunktion einführen. Ja? Und dann führen Sie dann... In diesem Falle sieht das so aus, Sie schreiben mir das let hin, damit führen Sie jetzt eine lokale Definition ein im Rumpf von dieser Funktion fuck it. Ja? Und die verwenden Sie dann, dieses let wird eingeführt und hier hinter diesem in wird es dann verwendet. Ja? Und das heißt, der Wert, den dieser Funktionsrumpf uns zurückliefert, ist der Aufruf von dieser Hilfsfunktion für 2 und 1. Ja? Und jetzt fragen wir uns natürlich, was diese Hilfsfunktion hier ist. Und diese Hilfsfunktion, wie ist sie definiert? Das ist jetzt sozusagen, jetzt mache ich die ganzen Farbkram wieder weg. Und wir schauen uns jetzt nur noch diese Hilfsfunktion an. Das Erste ist, was wir feststellen, ist, dass diese Hilfsfunktion auch als rekursive Funktion markiert ist. Die Hilfsfunktion ist also auch eine rekursive. Das heißt, diese lokalen Definitionen dürfen ebenfalls rekursiv sein. Ja, in diesem kleinen Beispiel, das wir uns eben noch angeschaut hatten, war das nicht der Fall. Aber im Allgemeinen ist das natürlich möglich. Ja, es wäre ja andernfalls auch eine sinnlose Einschränkung. Also diese lokalen Definitionen dürfen auch rekursiv sein. Und hier ist, wie diese lokale Definition definiert ist. Also da gibt es zwei Argumente, das M und dieses Yet. Und was passiert hier? Im Prinzip wird hier dieses Argument M verglichen mit N. Wo kommt dieses N her? Das ist jetzt insofern auch interessant. dass dieses N hier gemeint ist. Das heißt, diese lokale Funktion kann durchaus auf alle Variablen zugreifen, die in der Umgebung definiert sind. Das ist genauso wie hier dieses Square hier, konnte dieses X verwenden. Na gut, nee, das ist ein klein bisschen anders. Aber ich bin hier im Inneren von irgendwie einer Funktion und ich kann auf die äußeren, auf die außen eingeführten Namen zugreifen. Ja. Okay, also das ist das eine. Das ITER vergleicht also ein M immer mit diesem N. Das N ist fest, das N kommt ja von außen, das ist für diese lokale, innerhalb der Ausführung der lokalen Funktion immer dasselbe. Aber das M kann halt irgendwie sich ändern. Ja? Und was machen wir hier? Wir fragen ab, ob dieses M größer als dieses N ist. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, dann liefern wir, wenn das M größer als das N ist, dann liefern wir den zweiten Parameter zurück. Und andernfalls verändern wir den zweiten Parameter oder wir bauen einen neuen zweiten Parameter, indem wir den alten mit M multiplizieren, mit dem gegenwärtigen M multiplizieren und ITER erneut aufrufen mit einem M plus 1. Ja, also stellen wir uns vor, angenommen, das N wäre 1. Ja, nee, wir wollen die Fakultät von 1 berechnen. Dann schauen wir uns an, wir rufen ITER auf mit den Argumenten 2 und 1. Okay, 2 ist größer als N in diesem Falle, deswegen wird das zweite Argument zurückgeliefert. Und das ist dann 1. Okay, also Fakultät von 1 wird schon mal richtig berechnet. Jetzt schauen wir uns an, was passiert bei der Fakultät von 2. Ja, das heißt, n ist jetzt 2. Wir rufen ITER auf mit 2 und 1. Also wir vergleichen jetzt wieder, in diesem Falle diese 2 hier mit dem Wert von n. Und das Argument von ITER ist damit nicht größer als n. Ja, weil die ja beide zufälligerweise gleich sind. Ja? M ist also nicht größer als N. Und daraus folgt, dass ITER nochmal aufgerufen wird, jetzt mit einem größeren M, nämlich mit 3. Wir rufen also auf, ITER von 3 und, was ist das andere, was ist das Yet? Das wird jetzt, da wird ein neuer Wert übergeben als zweites Argument. Das ist das alte zweite Argument, multipliziert mit dem alten M, das ist 2. Also wir rufen dann auch, aus diesem ITER hier wird ein rekursiver Aufruf ITER von 3 und 2, nämlich 2 mal 1. Okay? Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn ich jetzt ITER 3 und 2 auswerten möchte. Dann wird wieder dieses Ding hier, die 3 wird jetzt mit dem N verglichen, das N ist aber immer noch, das hat sich ja gar nicht geändert, das war ja 2 ursprünglich. Jetzt ist 3 aber größer. Und deswegen tritt dann wieder der erste Fall in Kraft und das zweite Argument wird ausgegeben, das heißt in diesem Falle 2. Und 2 ist tatsächlich die Fakultät von 2. Und jetzt haben Sie vielleicht auch irgendwie mitgekriegt aus meinen Erläuterungen, wie die Sache läuft. Und diese Hilfsfunktion heißt ITER, weil es auf irgendeine Art und Weise die Funktion sich so verhält wie die Iteration in einer Schleife. Und die Rolle von den Variablen, die in der Schleife immer einen neuen Wert kriegen, spielen die Parameter. Wenn Sie so wollen, ist das erste Argument von dem ITER wie so ein Zählparameter, der hochgezählt wird. Und jetzt der zweite Parameter von dem ITER ist sozusagen das Zwischenergebnis, indem wir den Wert von der Fakultätsfunktion akkumulieren. Deswegen heißt er auch sowas wie akkumulierender Parameter. Ja? Und das heißt, mit so einer Hilfsfunktion können wir tatsächlich so einen ähnlichen Effekt erzielen, wie wenn wir eine Schleife implementieren würden. Sieht man das? Ja, vielleicht sollte ich diese Schleife nochmal daneben schreiben, in der Hoffnung, dass Sie mein Gekrakel lesen können. Das wäre also sozusagen, Sie würden irgendwie vorher dieses M gleich 2 setzen und dann würden Sie machen, weil ich mache es vielleicht einfach mit einem if und einem go to, dann ist es vielleicht einfacher zu sehen. Geben wir dem mal einen Namen. A. Und m gleich 2 und außerdem dieses yet gleich 1. Ja, das ist der Startaufruf. Und if m größer n, dann verlassen wir die Schleife. Das wäre also sowas wie break. Und else m gleich m plus 1 und yet gleich, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich darf ja nicht, das yet wird mit dem alten m und nicht mit dem neuen m multipliziert. Deswegen muss ich hier leider das hier nochmal umschreiben. Erst das yet definieren. So. Also das yet wird gesetzt auf m mal dem alten yet und dann das m wird gesetzt auf m plus 1. Und dann anschließend kehre ich zu dem a zurück. Okay? Sieht man jetzt die Schleife, die hier ausgeführt wird, und dann, wenn die Schleife verlassen wird, enthält jetzt den Wert, den ich haben will. Jetzt habe ich hier natürlich irgendwie so ein komisches Go-To. Sie können sich jetzt mal kurz überlegen, wie Sie das in Java hinschreiben würden, aber das überlasse ich jetzt mal Ihnen. Okay? Und wir sehen also, dass dieses tatsächlich ist es jetzt plötzlich so, dass wir natürlich in dieser in unserer funktionalen Sprache haben wir keine Zuweisungen und keine wie in Java, aber indem wir solche rekursiven Funktionen wie dieses iter hinschreiben, können wir so etwas wie Zuweisungen an Variablen simulieren sozusagen, eben mit Hilfe von diesen Parametern, die bei jedem rekursiven Aufruf neu gesetzt werden. Und wenn wir fertig sind mit unserer Berechnung, dann liefern wir einen dieser Parameter zurück und das ist dann der Wert, den wir berechnet haben in der Schleife. Okay? Vielleicht sozusagen vielleicht eine Seitenbemerkung. Wir kommen später vermutlich nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Diese Art von Funktionen, die diese Bauart haben wie dieses ITER, werden vom OCaml Compiler als speziell erkannt und der optimiert die dann so, dass sie genauso effizient sind wie eine Schleife. Okay? So, das war also jetzt eine lokale Definition. Also das war ein bisschen weitere Einsichten, was man mit OCaml machen kann. Jetzt versuchen wir mal irgendetwas zu implementieren. Und dabei werden wir natürlich auch wieder ein bisschen was von OCaml kennenlernen. Und natürlich sind wir alle Spielratzen und wir brauchen natürlich irgendwie Spiele. Und eins von den traditionell ältesten Sorten, die Zeit sich zu vertreiben und sein Geld auf den Kopf zu hauen, ist, indem man sind Kartenspiele. Und die wollen wir natürlich auch in Okammel simulieren können. Und da ist jetzt, wie kann ich das in, da muss ich mir sagen, also wie stelle ich jetzt so eine Spielkarte dar? Die muss ich ja erstmal, für jede Spielkarte brauche ich einen Wert. Und jetzt so Spielkarten haben typischerweise zwei Komponenten. Einmal eine Farbe und einmal einen Wert. Also als alteingesessene Bayerinnen und Bayern würden sie natürlich unbedingt Schafskopf spielen wollen. Und dann haben sie, in dieser sind die Farben, sind da, gibt es so Schellen zum Beispiel, Eichel, Gras, sowas. Und Werte sind dann, ja, sie haben unter 10 und was weiß ich, Ass oder irgendetwas. Und wie könnten Sie die repräsentieren? Naja, die Werte könnten Sie mit Hilfe von Zahlen simulieren und die Farben halt, naja, da Strings wäre eine Möglichkeit. Und dann müssen Sie, das Wichtigste, was Sie natürlich immer machen müssen, ist zu vergleichen. Sie müssen in der Lage sein, verschiedene Karten zu vergleichen, ob sie gleich sind zum Beispiel. Ja? Und dann haben Sie bei dieser Codierung, wenn Sie zwei Karten vergleichen wollen, müssen Sie Strings vergleichen. Es ist hier wieder so ein Gemurmel. Hier müssen Sie Strings vergleichen und tendenziell gesehen sind Stringvergleiche teuer. Weil intern natürlich Strings repräsentiert werden als Folge von oder als Arrays von Zeichen und dann müssen Sie halt durch diese Arrays durchgehen und an jeder Stelle vergleichen, ob die Werte gleich sind. Und das ist mühsam und teuer. Und in Java haben Sie da den Trick, da gibt es diesen String Pool und dann werden alle String Konstanten, die im Programm vorkommen, werden da eingetragen und dann vereinfachen sich dann solche Vergleiche mit String Konstanten gelegentlich, wenn man Glück hat, auf Vergleiche der Referenzen. Hier gibt es etwas derartiges nicht. Das andere ist, was man hier ebenfalls noch hat, dass diese Werte, die man hier hat, wie zum Beispiel nicht alle Werte sind Direktzahlen, wie zum Beispiel da hat man hat diese unter. Ich glaube, in anderen Kartenspielen sind das Buben, also Unteroffiziere oder so. Und die haben dann, die muss man dann jetzt dann als aus der Elf dann herausschließen, dass das vielleicht ein Unter ist, was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Das heißt, wir haben außerdem, abgesehen davon, dass wir diese Strings haben, haben wir auch noch ein unleserliches Programm. Wir könnten natürlich beschließen, dass wir auch die Werte als Strings repräsentieren. Das geht natürlich auch, dann haben wir natürlich noch mehr Stringvergleiche und was die Sache noch schlechter macht. Außerdem hat, wenn wir Strings verwenden, haben wir ein ganz banales Problem, dass wir uns leider ständig vertippen. Und dass Buchstabendreher sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel irgendwie. Und als für ein String ist ein String. Und Okammel würde nicht den einen String, würde da nicht erkennen, dass hiermit keine Spielkarte mehr gemeint ist. Also so ein Spellchecker ist in Okammel nicht eingebaut. Ja? Und, da gibt es eben ein Ding, was andere Programmiersprachen und in diesem Sinne natürlich auch Okammel zur Verfügung stellt. Und das sind spezielle Aufzähltypen. Das gibt es, neuerdings gibt es ja dann auch mit diese Enums, die gibt es auch in C. Das ist im Prinzip letztendlich nichts anderes als benannte Integers. Das gibt es auch und das gibt es neuerdings halt auch in Java. Da sind es dann natürlich irgendwie ein bisschen aufgebläht, sind das spezielle Klassen. Okay, und in Okammel gibt es die auch. Und hier sehen Sie, wie Sie die hinschreiben können. Sie schreiben einfach, ein Aufzähltyp ist ein neuer Typ, den Sie einführen. Sie erinnern sich, bei diesen Records mussten wir auch, da konnten wir sowas wie eine Typdefinition machen. Das müssen Sie bei diesen Aufzähltypen auch. Und Sie erinnern sich hier, da gab es dieses Schlüsselwort Type. Das wird hier ebenfalls benutzt. Der Typ selber ist klein geschrieben. Das hatten wir da, das hatten wir erkannt. Das ist eine Konvention von O'Connell. Aber jetzt sehen Sie hier, dass die einzelnen Elemente in Ihrem Aufzähltyp, dass die groß geschrieben werden. Okay? Das ist jetzt die Konvention. Und Sie sehen, dass dieses, Sie müssen diese Typdeklaration haben, bevor Sie diese einzelnen Elemente des Aufzähltyps verwenden. Ja, das ist einfach wichtig, weil O'Connell bei jedem Ausdruck den Typ herausfinden möchte. Und wenn irgendwo Herz steht und man hat dann ein großgeschriebenes Herz und man hat diese Typdefinition nicht, woher soll O'Connell wissen, zu welchem Typ das gehört? Deswegen muss man erst den Typ deklarieren und dann kann man einfach dieses Herz verwenden und dann kann O'Connell herausfinden, was das für ein Typ ist, nämlich den Typ Farbe. Okay? Und dann entsprechend kann man auch den Typ Wert definieren. Den könnten wir hier vielleicht auch der Einfachheit halber als Aufzähltyp definieren und dann stehen dann halt eben hier die ganzen möglichen Werte da und dann haben wir Ober, Unter, König, 10 und Ass. Okay? Und dann können wir uns, nachdem auf diese Weise die möglichen Werte dieser Aufzähltypen bekannt gegeben sind, O'Connell, ist halt auch O'Connell, da wundern wir uns jetzt nicht, wenn es dann so einen Wert sieht, kann es herausfinden, was der Typ ist, nämlich Farbe. Und Sie können, da fehlt natürlich das Gleichheitszeichen. Jetzt habe ich hier auch gar nicht geschaut, ob Sie irgendwelche Kommentare gehabt haben die ganze Zeit. Da hat jemand eine Frage. Ich werde gleich mal nochmal schauen, ob ich die... Gut, also über Black Friday Deals werde ich mich jetzt nicht auslassen. Die Rekursionen werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich schaue noch erstmal hier, dass ich hier erstmal dieses Ding hier... Also hier muss ein Gleichheitszeichen stehen. Ich kann also hier so ein Ding Gras unter definieren. Das ist dann ein Paar und dann eben mit der Mitteilung, dass das eben die erste Komponente Gras und die zweite unter ist. Und dann weiß dann halt O'Connell, dass ich hier einen Wert eingeführt habe vom Typ Farbe Kreuz Kleinwert, vom Typwert und dass eben das den entsprechenden Wert hat. Jetzt schauen wir mal hier, was hier, also die Frage war, wenn Rekursion für funktionale Programmiersprachen so wichtig ist, wird dafür dann der Stack anders gebaut, um Stack Overflows durch große Rekursionstiefen zu verhindern? Oder wird das vor allem bei O'Connell genau gleich behandelt, wie beispielsweise in C? Das war die Frage. Und die Antwort ist, dass letztendlich O'Connell genauso Rekursion behandelt wie C. Nur, dass typischerweise wohl der Stack Space, den der Compiler zur Verfügung stellt, dass der größer ist und dass deshalb ein Stack Overflow etwas später eintritt. Aber wenn Sie das ist das eine und tatsächlich ist es, also bei kleineren Programmen oder bei den Programmen, die wir so normalerweise auch in diesen Übungen hier schreiben, wird Stack Overflow eher kaum vorkommen, weil die Rekursionstiefe dann letztendlich doch nicht so tief ist. Aber wenn Sie große Anwendungen und praktische Anwendungen schreiben, ist das tatsächlich ein ernstes Problem. Und der erfahrene, sozusagen der oder die erfahrene O'Connell-Programmiererin achtet deshalb darauf, dass sie oft Funktionen anwendet wie dieses Iter, weil O'Connell diese Funktionen, die von dieser Bauart wie Iter, so behandelt wie ein Java-Compiler Schleifen, das heißt den Stack Space schont. Ja? Also Eine fürsorgliche und erfahrene OCaml-Programmiererin wird mit ihrem Stackspace schonend umgehen und deshalb nach Möglichkeit solche dieses Programmiermuster, das wir da gesehen haben, verwenden. Das sind die sogenannten endrekursiven Funktionen. Wir werden später noch die werden wir später noch ausführlich betrachten. Ja? Aber insofern ist, und damit kann ich sozusagen dem Fragenden Ja sagen, die Rekursionstiefe ein praktisches Problem bei großen Anwendungen, mit dem man umgehen muss. Okay, weitere Fragen? Gut, also jetzt hier, wir waren bei diesen Aufzähltypen und das Erste, was wir also feststellen ist, diese Aufzähltypen haben deutliche Vorteile und zwar insbesondere werden diese Tippfehler natürlich erkannt, weil wenn ich in diesem Wert Eichel da eben einen Buchstabendreher habe, dann erkennt OCaml sofort, das ist irgendwie kein Wert, der irgendwo eingeführt wurde und wird deshalb schon zur Compile-Zeit sagen, Leute, ihr habt da einen Programmierfehler. Und das andere ist natürlich, dass auf diese Weise wir können mit symbolischen Werten rechnen, wir können diese symbolischen Werte einführen und das ist natürlich besser, als mit Strings zu hantieren. Und das andere ist, dass die interne Repräsentation von diesen Aufzähltypen im Wesentlichen so effizient ist, wie die Aufzähltypen in C. Nicht wie in Java, sondern wie in C. Das heißt, es sind intern, kann man sagen, Zahlen, nach denen man eine Fallunterscheidung machen kann. Und die können extrem kompakt repräsentiert werden. Und diese Fallunterscheidung danach, die können mit, was weiß ich, mit Sprungtabellen oder so gemacht werden. Selbst wenn Sie sehr große Aufzähltypen haben von dieser Form, können Sie damit super effizient programmieren. Ja? Gut. Dann also nochmal rein zur Syntax. Das ist ja auch immer ganz wichtig, weil oft scheitern wir ja einfach schon daran. Sie haben hier eine in Ihrer Typdefinition, gehen wir nochmal zurück, schauen wir uns das syntaktisch an. Das hier war also nochmal der Name und hier die Werte, die werden eben, alle möglichen Werte von diesem Aufzähltyp werden hier aufgezählt und durch diese senkrechten Striche getrennt. Ja? Das sind sozusagen, wenn Sie so wollen, entweder können Sie das oder auffassen oder als die eine, wenn der Herr Recke mit Ihnen Fall- und kontextfreie Grammatiken oder so gemacht hat, da gab es ja auch so die Möglichkeit, Alternativen in den Regeln zu trennen. Das ist irgendwie derselbe Strich. Man trennt hier die verschiedenen Alternativen in einer Aufzählung. Okay? Das ist, glaube ich, das, was man hier sich lernen sollte. Und das andere ist, zwei weitere Bemerkungen, die auch eben mit dem sind. Das eine ist, diese Konstruktoren werden immer groß geschrieben, im Gegensatz zu den normalen Variablen, die klein geschrieben werden. Konstruktoren sind immer groß geschrieben und sind eindeutig. Sie dürfen, wenn Sie einmal bei der Farbe Schellen verwendet haben, dann können Sie bei WertNet auch Schellen haben. Und das ist auch klar, oder man kann das verstehen, dass OCaml darauf besteht, weil OCaml ja dann nachher diese Schellen sieht und möchte wissen, was ist es für ein Typ. Und wenn ich die mehrmals in verschiedenen Aufzähltypen verwende, dann habe ich irgendwie nicht mehr den eindeutigen Rückschluss auf den Typ. Und der soll immer feststehen. Ja, deswegen diese Eindeutigkeit. Gut, das andere ist, wir hatten gesagt, da erinnern Sie sich auch, es gab diese, wir können nicht nur Werte auf Gleichheit vergleichen, sondern auch auf größer oder kleiner. Und wir fragen uns bei einem Aufzähltyp, gilt es da auch? Und die Antwort ist ja. Da gibt es auch diesen, und wir fragen uns natürlich nur, was wir uns natürlich fragen ist, wie ist denn zum Beispiel das größer definiert? Ist Eichel kleiner als Schellen oder nicht? Schauen wir uns nochmal an, wo die Definition steht. Hier steht Schellen, Herz, Gras, Eichel. Und Eichel war offensichtlich nicht kleiner als Schellen. Also können wir daraus folgern, dass also es auf die Reihenfolge, in der wir diese Typen hinschreiben, diese Werte hinschreiben, ankommt. Und das, was Sie zuerst hinschreiben, ist am kleinsten. Also diese Schellen sind kleiner als die Eichel. Ja? Das heißt, Eichel ist größer als Schellen. Okay? Das ist sozusagen, was wir hier an dieser Stelle uns merken wollen oder nicht. Das heißt, wir können also auch darüber reden, nachdenken oder in unserem Programm darauf referieren, ob irgendwie einer von diesen Aufzähltypen links von einem in der Aufzählung oder rechts von einem anderen steht. Okay, und dann können wir natürlich, wir hatten gesagt, wir haben ja dieses tolle Pattern Matching in OCaml, und dann können wir natürlich, in dem Pattern Matching konnten wir Bezug nehmen auf Zahlen, wir konnten auf diese Weise in Listen zerlegen und wir können natürlich hier auch Bezug nehmen, hier fehlen natürlich die senkrechten Striche. Wir können hier auch dieses Matching benutzen, um eine Fallunterscheidung zu definieren über solche Werte von Aufzähltypen. Ja, also damit zum Beispiel eine Funktion ist Trumpf definieren. Die gilt also dann, wenn die Farbe Herz ist oder wenn man in irgendeiner Farbe einen Unter- oder einen Ober hat. Und in allen anderen Fällen ist es eben kein Trumpf. Okay? Und damit haben wir also eine Funktion, einen Test definiert, der uns für eine Spielkarte untrüglich mitteilt, ob wir einen Trumpf in der Hand haben oder nicht. Und dann können wir eben zum Beispiel solche Fragen stellen, ist das hier ein Trumpf oder ist das hier ein Trumpf? Und im einen Fall werden wir eben positive und im anderen Fall negative Antwort kriegen. Für Kartenspielen ist es natürlich auch insbesondere nützlich, dass wir möglicherweise Ausgaben machen können. Und Ausgaben können wir natürlich, zumindest wenn wir das direkt auf den Bildschirm schreiben, ist es mit Text besser als ist Text eine nützliche Art und Weise. Das heißt, in Java haben Sie immer eine ToString-Methode, die entweder eingebaut ist, die eingebaute ToString-Methode ist meistens ziemlich langweilig, aber der Programmierer, die Programmiererin ist gehalten, da vernünftige Funktionen oder Methoden zur Verfügung zu stellen, damit man eben Werte ausgeben kann. Und hier gibt es nichts Eingebautes, oder für solche selbstdefinierten Typen natürlich nichts Eingebautes, aber empfiehlt sich, eine solche Funktion sich auch zu implementieren. Und wenn wir hier einen Typ Farbe haben, dann empfiehlt es sich, eine Funktion String of Farbe bereitzustellen und natürlich entsprechend auch String of Wert, die uns erlaubt, entsprechende Werte in Strings umzuwandeln. Und dann wird man die, weil es eben verschiedene Farben gibt, und dann diese Funktion am besten mit einer Fallunterscheidung implementiert, die einfach die verschiedenen Alternativen aufzählt und für jeden den entsprechenden String zur Verfügung stellt. Ja? Und auch wenn wir hier wir haben hier nicht so viele Alternativen, aber selbst wenn wir, sagen wir mal, 20, 30 Alternativen hätten, könnte diese Funktion effizient implementiert werden, weil eben intern diese verschiedenen Enum-Werte oder Elemente von diesem Aufzähltyp als so etwas Ähnliches wie Zahlen repräsentiert werden, und ich habe dann dieses Matching hier würde dann in irgendwie so eine Sprungtabelle übersetzt und dann springe ich dann direkt die richtige Alternative an. Okay? Dann, okay, jetzt haben wir, also das ist jetzt eine Hilfsfunktion, um irgendwas vernünftig ausgeben zu können. Jetzt in unserem Spielprogramm müssen wir jetzt noch herausfinden, ob eine Karte eine andere Karte sticht. Und das Erste ist, was wir feststellen, was wir uns anschauen, wie sieht es aus mit den mit den Ober- und Unters und so. Und dann ist es so, wenn zwei Ober liegen, dann sticht derjenige den anderen, dessen Farbe größer ist. Das ist in dieser Regel formalisiert. Da fehlen hier natürlich auch überall diese senkrechten Striche. Ja? Damit das eine anständige Definition ist. Ich weiß nicht genau, ich dachte, ich hätte die alle schon mal nachgetragen, aber irgendwie in der Version, der Folien, die ich hier zeige, ist offenbar sind diese Striche wieder verloren gegangen. Okay, also die sind alles Alternativen, deswegen müssen da überall diese Striche stehen. Und vielleicht noch eines, man darf sogar aus ästhetischen Gründen einen Strich an die erste Alternative davor machen, obwohl davor keine weitere Alternative kommt. Also Sie können einfach vor jede Alternative immer einen Strich schreiben und dann sieht das Ganze einheitlich aus. Okay, also das wäre die erste Regel. Und jetzt die nächsten Regeln würden dann nur zum Zuge kommen, wenn die oberste Regel nicht trifft. Und das ist, jetzt sind eben nicht beide ein Ober, aber wenn sozusagen der linke, der erste ein Ober ist, dann sticht der natürlich auch jeden anderen noch verbleibenden, in jeder anderen verbleibenden Situation jede andere Karte. Ja, das wäre diese Regel. Die andere Möglichkeit ist, dass in der zweiten Alternative ein Ober, also die zweite Karte ein Ober ist und die erste keiner. Das wäre diese Situation. Und dann ist das Stechen dann ist es natürlich nicht so, dass die erste Karte die zweite sticht, sondern die zweite sticht die erste. Und jetzt haben wir alle Fälle mit Ober, die Ober involviert sind, absolviert. Jetzt kommen die Unteroffiziere. Wenn wir zwei davon haben, dann sticht derjenige mit der höheren Farbe. Also wenn der erste höhere, größere Farbe hat, dann sticht er den anderen. Andernfalls, wenn der zweite kein Unter ist, dann sticht der erste Unter. Und wenn der erste kein Unter ist, aber der zweite einer, dann ist das Stechen wieder false. Okay, nachdem wir das haben, schauen wir uns, dann kommen die nächsten Trümpfe. Das ist dann Herz. Und da sticht eben der größere Wert den kleineren. Ansonsten sticht jedes Herz eine Nicht-Trumpf-Karte. Und wenn das erste eine Nicht-Trumpf-Karte ist und das zweite ein Herz, dann wird das Herz jetzt stechen. Okay, damit haben wir jetzt alle Situationen, in die Trümpfe involviert sind, abgearbeitet. Und die nächsten Fälle betreffen jetzt nur noch die Situation, die kommen nur noch zum Tragen, wenn beide Karten Farben sind, die verschieden von, also kein Herz, keine Ober-Unters, das heißt nur normale Dinger. Und dann ist es so, dann müssen wir vergleichen, ob die Farben gleich sind und die Werte, der erste Wert größer ist als der zweite. Nur dann steche ich die zweite Karte. Andernfalls steche ich die zweite Karte nicht, weil ich muss ja wenn ich eine andere Farbe drauflege, dann habe ich Pech gehabt, kann ich nicht hoffen zu stechen. Und deswegen ist in allen anderen Fällen Stechen falsch. Okay? Damit hätten wir formalisiert, wann in Schafkopf eine Karte die andere, die schon da liegt, sticht. Okay? Und jetzt fragen wir uns also, eine zweite Karte wird auf die erste Karte gelegt und wir fragen uns, welche Karte sticht die, welche Karte sticht welche Karte, und dann können wir sagen, was ist das Ergebnis davon? Naja, und dann ist es so, wenn die zweite Karte die erste Karte sticht, dann kommt da die zweite Karte raus, andernfalls eben die erste Karte. Ja? Und ein Stich von vier Karten ist jetzt die Frage, welche Karte ist diejenige, die gewissermaßen gewinnt. Und dann frage ich mir, dann das geht eben sukzessive. Zuerst liegt ja die erste Karte da, dann schaue ich nach, welche von ist die zweite, die die erste nimmt, oder die erste, die sozusagen besteht. Die Karte, die vergleiche ich mit der nächsten Karte, die kommt, und schließlich mit der vierten Karte, und dann kriege ich daraus die Karte raus, die alle anderen beherrscht. Gut, also nachdem wir das so definiert hatten, können wir uns dann anschauen, können wir das anwenden sofort, indem wir da mal vier Karten hinlegen. Die erste Karte, die gelegt wurde, ist also Gras Ass, dann Gras 9, dann Herz 10, dann Eichel Unter. Und dann sollte als Ergebnis rauskommen, dass natürlich das Ass die 9 sticht. Aber dann kommt ein Trumpf, der wird dann das übertrumpfen, und schließlich kommt der Unter, der dann das Herz auch noch übertrumpft. Und deswegen ist dann als Ergebnis Eichel Unter. Ja? Okay. Gibt es hierzu eine Frage? Gibt es Unklarheiten bezüglich der Regeln von Schafkopf? Aber wahrscheinlich kennen Sie die Regeln von Schafkopf wahrscheinlich viel besser als ich. Gibt es hier eigentlich eine Schafkopf-Gemeinde oder irgend so eine Gruppe, die das immer miteinander spielt? Wer spielt Schafkopf in seiner Freizeit? Also gar nicht so viele. Ist erschreckend. Sollte man etwas dagegen tun. Vielleicht sollte ich die Tutoren anhalten, mit ihnen da irgendetwas zu unternehmen. Okay, also das war jetzt das. Jetzt, gut, das war natürlich jetzt ein bisschen, ja, das ist jetzt natürlich nur die Basics von Schafkopf. Jetzt, wenn Sie natürlich ein richtiges Schafkopf implementieren wollen, dass Sie das gegen Okammel spielen können, dann müssen Sie natürlich noch irgendeine Logik oder irgendeine Strategie einbauen, damit Sie dann mit Ihrem Programm spielen können. Aber das überlasse ich dann Ihnen und Ihrer Implementierungsfantasie. Wir wollen jetzt noch ein klein bisschen weiter mit diesen Enums arbeiten. Die Enums sind tatsächlich nur ein erster Schritt, weil die Enums erlauben uns gewissermaßen ja einfach nur eine feste gegebene Menge von Werten zu definieren. Und das bildet dann unseren Typ. Aber was wir natürlich manchmal auch machen wollen, ist, dass wir diese Enums mit Argumenten versehen wollen. Ja, wir haben dann also dann wird sozusagen der Name, der wir einführen, zu so etwas wie einem, wenn Sie so wollen, einem Etikett auf einem anderen Wert. Hier ist ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte. Sie können hier so einen Typ Hex, hier wird ein Typ Hex definiert. Der hat zwei solche Etiketten. Das eine Etikett ist Digit und das andere ist das Etikett Letter. Und unter dem Digit kann eben eine Zahl sein und unter dem Letter ein Character. Also wir haben hier sozusagen zwei verschiedene Dinge, die wir zusammen in einen Typ geben wollen. Und weil die eben unterschiedlich sind, das eine sind eben Zahlen, das andere sind eben Zeichen, geben wir ihnen diesen speziellen Tag, dieses spezielle Etikett, und dann können wir sie zu einem Typ zusammenfassen. Diese Art von Komposition aus zwei disparaten Typen in einen Typ mit Hilfe von solchen Etiketten, das nennen die Leute auch Summentypen. Ja, und hier, was ist die Anwendung? Naja, die Anwendung ist, sie wollen Zahlen darstellen, die in einem Zahlsystem, das größer ist als die unsere 10 Ziffern, also meinetwegen Hexadezimalzahlen. Und dann benutzt man gelegentlich, wenn man für die, also zumindest wenn die das Zahlsystem nicht zu viele Ziffern hat, benutzt man einfach dann Buchstaben, um die zu bezeichnen. Also hier beim Hexadezimalsystem wären das dann die Buchstaben A, B, C, D, E und F. Ja, wir könnten hier, was wir hier auch machen könnten, das wäre sozusagen auch noch eine Möglichkeit, indem wir statt das hier, das mache ich sozusagen, statt dass man hier sozusagen diese A bis F, als dass man die mit Letters charakterisiert, könnte man natürlich hier auch noch hinschreiben A, B, C, D, E und F. Und Sie sehen, die sind groß geschrieben und damit sind das Konstruktoren für einen und damit Werte. Ja, das wären dann Werte von diesem Typ Hex. Die wären also, sollten also nicht zu verwechseln sein mit den zugehörigen Characters. Ja? Dann hätte ich sozusagen wenn ich das so mache, hätte ich eine andere Möglichkeit, Hexzahlen darzustellen, nämlich entweder als ein Digit oder als einen von diesen Konstruktoren A bis F. Okay? Gut, ich meine, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt die einzige Art und Weise ist, Hexadezimalzahlen darzustellen, sondern es dient uns sozusagen nur ein Beispiel, dass es manchmal sinnvoll erscheinen mag, ob es hier die sinnvollste Implementierung sei, ist auch mal dahingestellt, aber manchmal ist es sinnvoll, eben solche einen Typ mit so einem Etikett zu versehen und den dann als mit anderen Werten zusammen in einen Typ zusammenzufassen. Das wäre dieser Typ Hex hier. Jetzt hier in unserem konkreten Fall kann man dann, wenn ich das jetzt also mit diese Ints und Characters zusammentue, könnte ich mir dann zum Beispiel dann eine Funktion, wäre es vielleicht sinnvoll, man möchte dann so ein Digit, dann brauche ich natürlich, möchte ich das irgendwie dann letztendlich in der Lage sein, solche Hexziffern in Zahlen umzuwandeln. Und da muss ich natürlich insbesondere jetzt hier, weil ich jetzt hier da Characters habe, muss ich die Zahlwerte von Characters ausrechnen. Und da habe ich hier eine Funktion dazu hingeschrieben. Die ist natürlich ein bisschen gehackt. Und zwar deshalb, weil ich mir hier vorstelle, dass ich, also hier und da, dass ich mir die Freiheit nehme, die Ziffern A bis F sowohl mit Großbuchstaben wie mit Kleinbuchstaben hinzuschreiben. Und wenn es Großbuchstaben sind, ja, dann sind sie in dem Range zwischen A und F. Und dann gibt es hier eine eingebaute, von der Bibliothek zur Verfügung gestellte Funktion Code, die ich anwenden kann auf einen Character, und das liefert mir dann die Nummer des ASCII-Zeichens. Und dann stellt sich heraus, dass diese diese entsprechenden Nummern, die sich für diese ASCII-Zeichen da ergeben, dass die für A anfangen mit 65 und dann fortlaufend gehen, für den großen A. Das große A hat also da diesen Character Code 65, deswegen, wenn ich 55 abziehe, kriege ich die entsprechende Zahl, die entsprechende Ziffer. Ja? Den entsprechenden Zahlwert, so rum. Ja, jetzt sozusagen, um als vielleicht als kleine Fingerübung, bevor ich diese Fingerübung mache, vielleicht noch eine Erläuterung. Hier hat man dass sie nicht in Verwirrung geraten. Diese Funktion Code, die ist enthalten in einer Bibliothek für Character-Funktionen, für Jar-Funktionen. Und dafür gibt es ein Modul, das ist sowas wie in Java ein Package. Und das ist dieses Modul großgeschrieben, CH Character, also K. Und in dem sind so verschiedene Funktionen drin. Und die kann ich halt ansprechen, die Funktionen, die in diesem Modul drin sind, indem ich den Modulnamen nehme hier dieses Character und dann mit der Punktnotation die entsprechende Funktion auswähle. Diese Punktnotation ist Ihnen vertraut, die gibt's in Java ganz genauso. Wir hatten sie auch bei der Auswahl von Komponenten in einem Record. Hier ist es die Auswahl von einer Funktion aus einem Modul. Okay, das zur Erklärung, damit Sie jetzt hier nicht stolpern über diese merkwürdige Syntax hier. Vielleicht ganz kurz noch, wie würden wir, wenn wir hier ABC hingeschrieben hätten, dann bräuchten wir diese Character-to-Decimal-Funktion nicht und könnten dann diese Umwandlungsfunktion Hex-to-Decimal, die hier mit Fallunterscheidung arbeitet, nach Digit oder Letter, könnten wir dann implementieren durch Fallunterscheidung einmal nach Digit. Wenn ein Digit vorliegt, dann liefern wir den Wert zurück, der in dem Digit drinsteht. Also diesen Wert hier zurück. Und wenn wir dann, ansonsten hätten wir dann eben die Fälle A, B und so weiter und würden dann halt in diesem Fall 10 zurückliefern, in diesem Fall 11, in diesem Fall 12, 13, ich hoffe, ich habe da mich nicht verzählt, 14 und F ist dann die sagenhafte 15. Ja, das wäre diese andere alternative Implementierung von diesem Datentyp Hexadezimal ohne diese Umwandlung von Characters in Dezimalzahlen. Okay, also vielleicht als Sie sehen hier die hier sehen Sie noch ein wenig die Verwendung auf dieser Folie, wie wir das verwenden. Wenn ich also hier Letter A hinschreibe, dann liefert mir das einen Wert von diesem Typ Hex. Und Sie sehen hier, das ist jetzt Anführungszeichen sind links und rechts. Wenn sie nur links wären, wäre es ein Typvariable und das wäre dann komisch. Aber hier links und rechts, damit haben Sie einen Letter vorliegen. Und genauso, wenn Sie einen, können Sie entsprechend einen Hexwert herstellen mit Hilfe des Konstruktors Digit, indem Sie zum Beispiel hinschreiben B let B gleich Digit 7. Ja, und die OCaml ist dann in der Lage herauszufinden, ob ihre Etiketten, ihre Konstruktoren richtig verwendet sind. Wenn Sie also hinschreiben Letter von 1, dann wird sich OCaml beschweren, weil in dem ein Letter erwartet, dass das Argument, auf das es angewendet wird, dass das ein Character-Symbol ist. Ja, etwas von diesem Typ ist. Nur dann ist es erlaubt, dieses Etikett an diesen Wert anzubringen. Ja, und das ist wichtig. Und vielleicht noch eine weitere Digit und Letter sind hier Etiketten. Die können Sie nicht, das sind keine First-Class-Citizens in dem Sinne, dass Sie sie wie Funktionen verwenden dürfen. Das dürfen Sie nicht. Das Digit muss immer mit einem Argument kommen, sodass man daraus einen Wert macht. Genau das Gleiche bei dem Letter. Ja, das wären diese, die wichtigen Informationen, die man hier für diese Summentypen haben könnte. Und ich denke, damit sind wir sollten wir für heute fertig sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.